Ja, liebe Mitbrüder Leonhard Wilhelm Pfarrer Erhard, liebe ehrwürdigen Schwestern, liebe Schwestern und Brüder der Schönstadt-Familie, liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern. Für mich heute ein ganz besonderer und schöner Abend, mit Ihnen dieses Bündnisfest zu begehen. Noch dazu auch in diesen Tagen zugehen auf Pfingsten, der Pfingstnovene, wo wir uns mit Maria und den Jüngern im Abendmahlsaal wissen, um die verheißene Gabe beten und den Heiligen Geist. Ohne Maria sind wir wie in einem Waisenhaus. Ein starkes Wort unseres Papstes, der bekannt ist dafür, dass er solche starken Worte setzt. Maria begleitet den Weg der Kirche. Und darum war es uns wichtig, zusammen mit Bischof Konrad Starsa dieses Institut der Neuevangelisierung in unser Bistum an einem Marienhoffest zu gründen, nämlich am Hoffest Patrona Bavaria am 1. Mai 2012. Meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ich haben uns von Anfang an ganz bewusst unser Werk und unser Tun, alles was wir so anpacken, unser Denken, Reden und Arbeiten, der Gottesmutter geweiht und anvertraut. Herr Teurer, wir müssen übrigens heuer noch ein Wahlfach machen, kommt mir gerade. Das machen wir nämlich jetzt ja, aber heuer haben wir es noch gar nicht im Blick genommen. Es war natürlich die Knotenleserin jetzt vor einer Woche. Eine schöne Verbindung übrigens auch nach Ingolstadt. Die wunderschöne, einzigartige Darstellung der Knotenleserin in der Kirche St. Peter am Perlach rechts oder links vom Rathaus. Schätzt ja unser Papst auch über alles. Er hat ein Bild von der Knotenlöserin in seinem Büro hängen. Ich wurde schon dreimal von ihm gefragt, als ich mich vorgestellt habe als Weihbischof in Augsburg, wie es der Knotenlöserin geht. Dann soll ich eine Grüße sagen. Und dieses Bild ist ja bekanntlich von einem Kanoniker namens Langenmantel angefertigt worden. 1700. Und er ist der Enkel, das Enkelkind eines Herrn Langenmantel, ich glaube Wolfgang, der in eine ziemlich große Krise gekommen ist, nämlich in eine Ehekrise. Das gab es damals offensichtlich auch schon. Und ist dann nach Ingolstadt gepilgert und hat sich Rat geholt beim berühmten Pater Rehm. Und er hat ihm bestimmt guten Rat gegeben. Ich weiß nicht, was er alles gesagt hat. Auf alle Fälle hat er noch etwas gesagt. Wir gehen jetzt zur Mutter Gottes ins Münster und beten zu Maria. Und siehe da, die lange Mantels vertragen sich wieder. Bringen sogar ein weiteres Kind zur Welt. Und das hat diese Familiengeschichte offensichtlich so geprägt, dass dann der Enkel dafür sorgt, dass das Bild der Knotenleserin angefertigt wird. Das immer mehr, das beobachte ich, das Knotenleserbild ist auf meinem Weg von meinem Wohnsitz zum Arbeitsplatz. Ich wohne im Domviertel und arbeite im Haus St. Ulrich, fahre da oft vorbei mit dem Fahrrad und ab und zu ziehe es mich hinein und dann bete ich drin. Es sind immer Kerzen vor diesem Bild, und es sind immer Menschen drin, die vor diesem Bild beten. Und ich glaube, es werden mehr, als durch diese Aktionen zugehen auf das Hochfest, also das 100-jährige von Patrona Bavaria 2017 auf dem Marienplatz, haben wir die Diözesen Bayerns beschlossen, jedes Jahr in einer anderen Diözese einen Wallfahrtsort anzugehen. Und wir waren jetzt dran in Augsburg und haben gesagt, wir gehen nicht raus aufs Land, wir bleiben in der Stadt, bleiben im Dom, im Mariendom, und gehen zur Knotenleserin. Und das hat es nochmal so einen richtigen Push bekommen. Ich bin überzeugt, dass Maria Unglaubliches tut und wirkt. Die kleinen Hoffnungen, von denen ich in Dachau gesprochen habe, unsere manchmal allzu großen Probleme, die wir dahin tragen, ich auch. Aber sie betet auch dafür, dass diese große Hoffnung, nämlich das, was Gott Großes für uns bereithält, deswegen Jesus Christus Mensch geworden ist, Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus, am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, der Himmel, diese große Hoffnung, dass die wieder in den Blick der Menschen gerät, dass die Menschen darauf schauen, und ich sage immer, das ist nicht Weltflucht, das ist nicht Davonlaufen vor den Problemen unserer Zeit, ganz im Gegenteil. Wer Gott im Blick hat, wer den Himmel im Blick hat, der steht mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen und packt an, aber eben mit anderen Augen, mit den Augen, mit der Perspektive Gottes, und mit dieser Hoffnung, mit dieser großen Hoffnung, mit der man dann die kleinen vielen kleineren Hoffnungen, die auch bedeutsam sind und große Bedeutung haben, besser lösen kann. Neuevangelisierung heißt für mich in erster Linie ein tiefes Bündnis mit dem dreifaltigen Gott schließen und das auch leben. Wir hatten es gestern von dem Wort eins sein, das Vermächtnis des Herrn, die Abschiedsrede Jesu, ein wichtiges Gebetsanliegen ist, in das sie eins sein. Mit dem Vater, mit ihm, mit dem Heiligen Geist und damit auch in der Familie Gottes untereinander. Dieses Einssein wird nicht gelingen, wenn wir nicht tagtäglich unsere Beziehung, unser Bündnis, unser Einssein mit dem Herrn leben und pflegen. Im Gebet, in der Eucharistie so oft wir können, Sonntag für Sonntag und im Lesen der Heiligen Schrift, im Betrachten geistlicher Literatur. Das ist das Erste, dass wir Menschen wieder dahin führen, was das für ein Fund ist, was das für eine Quelle ist, fürs Leben mit Gott zu leben. Das Zweite, Wissen um den Glauben, Glaubenswissen vermitteln, dass die Menschen auskunftsfähig werden, wenn sie gefragt werden. Und wir werden oft gefragt, das ist oft nicht direkt, oft ist es indirekt, oft gibt es Situationen, wo wir Auskunft geben könnten, was sagen könnten aus dem Glauben heraus, aber es nicht tun, weil wir die Kompetenz nicht haben, weil wir die Worte nicht haben, weil uns die Kenntnis fehlt. Ich stelle das immer wieder fest, wie wenig die Kenntnis vorhanden ist und wie man sich dann religiöse Dinge zusammensucht, Eklektizismus, hier ein bisschen Esoterik, hier ein bisschen was und das Ganze umrührt mit dem christlichen Glauben und dann meint man, stünde man drin im christlichen Glauben. Furchtbar, was da alles behauptet wird, auch in kirchlichen Kreisen, in Bibelkreisen, in Pfarrheimen. Das Heben des christlichen Wissens, des Wissens um unseren Glauben, ein ganz, ganz wichtiges Anliegen der Neuevangelisierung. Ein drittes, sprachfähig werden. Eine Sprache trainieren und auch den Mut bekommen, sich aneignen. Heute heißt es im Evangelium, hab Mut, ich habe die Welt besiegt. Den Mut bekommen, auch an ungewöhnlichen Orten über die Erfahrungen, die man mit Gott macht, zu sprechen. Das, was wir an Glaubenswissen haben, weiterzugeben. Auch mal Fragen zu stellen, die durchaus mal ins Nachdenken bringen und provozieren. Da braucht der Mut dazu. Ich glaube, in den USA geht man da unkomplizierter um mit den religiösen Dingen. Da ist Religion nicht Privatsphäre, nicht Privatsache. Das macht man öffentlich. Und der Glaube lebt davon, dass öffentlich gemacht wird. Und ich würde mir wünschen, das ist finde ich ein ganz wichtiges Ziel für Neuevangelisierung, dass es möglichst viele Menschen gibt, die sich wieder trauen, den Glauben öffentlich zu machen. Zu Hause, am Frühstückstisch, am Kaffeetisch, am Mittagstisch, im Zugabteil, im Wartezimmer des Arztes, sage ich immer, am Gartenzaun, im Großraumbüro, wo auch immer Menschen zusammenkommen, die Dinge des Glaubens miteinander besprechen, die Erfahrungen, die wir mit Gott machen, ins Gespräch bringen. Im Hören, aber auch im Geben. Menschen dazu fit zu machen, eine Sprache zu erlernen, die authentisch ist, die zu einem passt und die zugleich auch gehört wird und ankommt. Ein viertes, es war von der Familie Gottes die Rede, die Sie in vorbildlicher Weise in der Schönster Bewegung leben, die Kirche als Familie Gottes sehen, in der Kirche beheimatet sein, gern drin sein und davon auch reden und diese Heimat anderen vermitteln. Beheimatet in der Kirche, die nicht irgendein Verein ist, sondern der Leib Christi, das Volk Gottes. Wir brauchen einander. Gemeinschaft des Glaubens ist Voraussetzung, dass der Glaube wachsen kann. Dass wir hier sind, dass wir gläubige Menschen sind, hängt daran, dass es andere Menschen gab und gibt, die uns den Glauben bezeugen, vorleben und uns überliefern. Die Kirche als Familie Gottes sehen, in der es dann eben keine Weisen gibt, in der es dann möglichst wenig Erfahrung von Einsamkeit gibt, weil wir alle, egal in welchem Stand wir leben, füreinander da sind, aufeinander schauen, achtsam sind und Maria, als Schwester im Glauben, als unsere Mutter in unserer Mitte haben. Und ein letztes, das Evangelium in die Tat umsetzen. Ich habe zuerst diese Themen der Barmherzigkeit auch angesprochen drüben. Den Glauben verwirklichen, in der Tat tagtäglich die Kraft schöpfen aus dem Gebet, aus der Feier der Eucharistie, aus der Gemeinschaft der Kirche und alle Kraft einsetzen, füreinander da zu sein. Achtsam durch den Tag zu gehen und zu schauen, wo kann ich meine Hände, wo kann ich meine Füße, mein Herz, meinen Verstand, meinen Mund einsetzen, um anderen zu dienen. Diesen Lebensstil Jesu aneignen, der gekommen ist, den Jüngern die Füße zu waschen, der sich beugt. Petrus möchte es nicht zulassen. Und er wird dann eines Besseren belehrt. Und dann sagt Jesus, begreift ihr, was ich da an euch tue. So sollt auch ihr aneinander tun und handeln. Das Zeugnis des Wortes muss dann hören mit dem Zeugnis des Lebens, der konkreten Tat. Und wenn beides zusammengeht, dann ist es glaubwürdig, dann ist es authentisch, dann spricht es an, dann steckt es an im guten Sinne, dann zieht es Kreise und so kann dann Glaube und Kirche wieder wachsen. Eins sein mit dem Herrn, eins sein miteinander in der Familie der Schönstattbewegung, in der Familie Gottes, mit Maria, die den Weg der Kirche, die unseren persönlichen Weg begleitet, mit ihrer Fürsprache und die es uns vormacht, wie es geht.